Wenn ich jetzt das Olympiastadion in Berlin erwähne, dann beziehe ich mich nicht auf die Turnier, das wir im Moment haben. Ja, die Europameisterschaft für all jene, die es noch nicht wussten. In diesem Stadion, im Olympiastadion in Berlin, finden auch andere Events statt und so kam es 2009, dass sich ein paar weltbekannte Läufer dort formiert haben an der eigentümlich blau gefärbten Laufbahn, einer von ihnen mit dem Namen Usain Bolt, um einen 100-Meter-Lauf zu absolvieren. Die haben sich alle an der Startlinie fertig gemacht, haben sich bereit gemacht, warteten nur darauf, dass der Schuss des Schiedsrichters erklingt. Und mit einem Mal holt jeder einzelne dieser Läufer das Maximale aus sich heraus, rennt auf das eine Ziel zu, das sie alle vor Augen haben, und es hat nicht weniger, sogar weniger als 10 Sekunden gedauert, bis Usain Bolt die Ziellinie überquert hat und einen Weltrekord hier in unserer Stadt aufgestellt hat. Nun, dieser Usain Bolt hat genau den gleichen Weg zurückgelegt, er hatte genau den gleichen Startpunkt, er hatte genau das gleiche Ziel vor Augen wie alle anderen, aber er ging als der alleinige Sieger hervor und jeder in dem Stadion hat an dem Tag anerkannt, dieser Mann ist der Sieger des Rennens. Und so klar und so eindeutig, wie es im Sport häufig ist, wo der Start ist, wie der Weg ist und wo dann auch das Ziel ist, so unklar ist es für unsere Welt, wie es um den Glauben steht. Wenn wir über den Glauben reden, stellt sich die Welt eher einen Wettkampf vor, der so ähnlich ablaufen würde. Wieder formieren sich alle Läufer an der Startlinie, die ist definiert. Wieder warten sie alle, bis der Startschuss erschallt. Nun erschallt der Startschuss und der eine Läufer macht sich drauf und dran, in die Zuschauertribüne zu gehen, um ein Foto mit einem Fan zu machen. Ein anderer Läufer nimmt einen Abstecher in die Wiese, um mal zu schauen, wie das Gras so beschaffen ist. Und nur einer der Läufer gibt alles, rennt in seiner Bahn und überquert das Ziel. Am Ende bekommt jeder einzelne von ihnen eine Goldmedaille, weil jeder einzelne von ihnen sein persönliches Ziel erreicht hat. Der eine hatte das Ziel, ein Foto zu machen. Er hat es erreicht. Der andere hatte das Ziel, den Rasen zu beobachten. Er hat es erreicht. Und der eine hatte das Ziel, die Linie am schnellsten zu überqueren. Und er hat es erreicht. Nun, es ist absurd für uns, etwas Ähnliches in der Sportwelt sich zu erdenken, aber genau so denkt die Welt, wenn es um den Glauben geht. Es darf keinen absoluten Wahrheitsanspruch geben. Es darf nicht einen Gott geben, der einzig ist, der Herrscher ist und der die Spielregeln bestimmt. In den Augen der Welt müssen alle Optionen offen bleiben, denn sonst wäre es nicht fair. Und die Frage ist, was muss nun eine Stadt hören, die diese Einstellung unserem Gott gegenüber hat, die selbstbestimmt und mutig auf ihr Verderben zuzielt? Was muss eine solche Stadt hören, wenn sie an den Punkt kommt, wo sie endlich Gottes Wort hört? Und es ist traurig zu sehen, dass manch eine Kirche oder Gemeinde versucht, auf sich aufmerksam zu machen, indem sie besondere Slogans entwickeln, wie zum Beispiel Nein zum Krieg oder Lasst uns die Klimaziele erreichen. Manch eine Gemeinde verkauft sich als ein Wohlfühlort für alle, als eine entspannte, lockere Atmosphäre, wo jeder sich wohlfühlt, eine moderne, zeitgemäße Kultur. Das sind die Worte, die in den Slogans vorkommen. Alles, um zu vermitteln. Leute, wir wollen euch auf der Augenhöhe begegnen. Und man versucht der Stadt dann zu sagen, wir lieben euch und Gott liebt dich. Aber man vermittelt ihnen, wir lassen euch dort, wo ihr seid. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin, wird eine Hauptbotschaft der modernen Evangelikale, die damit aber erlaubt, dass jeder seinen Irrweg weitergeht in die Verdammnis und die jedem erlaubt, Gerechtigkeit nach seiner eigenen Fasson zu erreichen. Und wir müssen immer wieder festhalten, das greift zu kurz. Denn wenn wir auf unsere Stadt schauen, hier in Berlin, eine Stadt, die vieles toleriert, die vieles zelebriert, die von sexueller Freiheit spricht, von Genussmittelfreiheit, von jeglicher Identität und Selbstinszenierung, die du dir nur vorstellen kannst, die muss in den Augen unserer Stadt akzeptiert und toleriert und zelebriert werden. Und der Fehlschluss liegt dabei, dass man denkt, darin sei Freiheit zu finden. Und wir fragen am Ende, was kommt denn aber danach? Was kommt am Ende, wenn die Zeit vorbei ist? Wie sieht das Ende aus? Nun, die Bibel zeigt uns auf, dass es auch in Fragen des Glaubens ein Staat, ein Weg und ein Ziel gibt, der für alle gilt. Und der Text fordert deshalb dich und die Welt um uns herum heute ganz explizit auf, kehre um. Und wir werden uns heute drei Gründe anschauen, warum es notwendig ist, umzukehren und diesem Weg Gottes zu folgen. Und das sehen wir in Apostelgeschichte 30 bis 34. Es ist schon beinahe zwei Monate her, seitdem wir in Apostelgeschichte 17 waren. Und aus dem Grund werden wir ab Vers 22 lesen. Die Predigt fokussiert sich dann auf die Verse 30 bis 34. Apostelgeschichte 17, ab Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war: einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben. Denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Als sie aber von der Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber auch nochmals hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort, einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysius war, der Areopagit, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. O Herr, wir stehen vor dir und wir bitten dich, rede du heute durch dein Wort. Öffne du unsere Herzen, mach uns empfänglich für das, was du zu sagen hast. Gib Weisheit, auch mir, dass es in Klarheit vermittelt wird. Rede, Herr, denn dein Volk hört. Amen. Wir befinden uns hier also mit Paulus in der Stadt Athen, eine Weltstadt des ersten Jahrhunderts, zu der damaligen Zeit Hochburg der intellektuellen Elite, Geburtsort der modernen Philosophien, und Kunst und Bildung haben ebenfalls ihr Zuhause und ihren Ursprung in dieser Stadt. Wer in Athen lebte, war Teil einer weltverändernden Bewegung. Und er fühlte sich dementsprechend auch erhaben über den Rest der Welt. Wer in Athen war, durfte sich im Verständnis der damaligen Zeit anmaßen, etwas ganz Besonderes zu sein. Und als Paulus nun diese Stadt besucht und in Athen auftritt, ist seine Lehre, die Lehre von Christus und die Lehre der Auferstehung, für diese sonst so hochstehende Stadt völlig fremd. Die können damit gar nichts anfangen. Sie haben keine Kategorie, wo sie das einpacken können, und deshalb fordern sie ihn auf: Komm her, erklär uns das. Erklär uns mehr davon, wer dieser Jesus ist und wer, was diese Auferstehung auf sich hat, von der du redest. Und so hat er hier nun die Möglichkeit, vor ihnen zu stehen und ihnen zu entfalten, wer dieser Gott ist und ihnen vor Augen zu führen, dass all das, was sie bis jetzt getan haben, ihren Anbetung der Götzen nicht annähernd dem entsprach, was Gott von ihnen möchte. Und so hält er ihnen nun vor Augen, dass es nur einen Gott gibt. Nur einen Gott, der die Welt geschaffen hat. Nur einen Gott, der alles in seiner Hand hält und der Schöpfer auch von allem ist und dass sie ihm gegenüber verantwortlich sind. Und so sagt er ihnen: Ihr seid zwar ganz stolze Athener, aber ihr seid unterm Strich wie Blinde unterwegs, tastend nach dem, was wahr ist. Ihr seid noch nicht am Ziel angekommen. Wobei all euer Wesen, eure Erforschungen und eure Gedanken immer wieder hinweisen auf diesen einen Gott, den ich euch nun vorstelle. Und nachdem er ihnen das entfaltet hat und gesagt hat, es gibt nur diesen einen Gott, den ihr unbekannten Gott nennt, geht er jetzt auf die Implikationen darauf ein. Er sagt, wenn das wirklich wahr ist, wenn es diesen einen Gott gibt, der Herrscher ist, dann müsst ihr reagieren. Und dann durcherklärt er ihnen jetzt die Punkte, die Gründe für die Umkehr. Und der erste Grund für die Umkehr ist die, weil Gott es dir befiehlt. Nun, ich muss euch gleich schon mal warnen, Punkt 1 wird lang werden im Vergleich zu Punkt 2 und 3. Wir werden etwas mehr definieren müssen, damit wir den Rest auch wirklich gut verstehen. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich bei allen Punkten so lang brauchen werde. Erster Punkt, weil Gott es dir befiehlt. Schaut nochmal mit mir in den Text, Apostelgeschichte 17, Vers 30. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat. Also Paulus sagt hier, es gab Zeiten der Unwissenheit. Zeiten, in der die Mehrheit der Menschen sich blind und tastend heranfühlt und versucht zu verstehen, wer Gott ist. Es sind Zeiten gewesen, in der es wenig direkte Offenbarung gab von Gott, wo er sich selten deutlich gemacht hat gegenüber der ganzen Welt. Und besonders in Athen ist uns das vor Augen, dass die hier dastehen und sagen, das ist uns völlig fremd, wir können damit nichts anfangen. Paulus macht deutlich aber, dass dieser Zustand der Unwissenheit kein Grund für Entschuldigung ist. Man kann nicht sagen, ja, ich habe ja keine Ahnung und dadurch denkt man, sei aus dem Schneider. Nein, Gott hat die Unwissenheit nicht geduldet. Neutralität, Ignoranz gegenüber Gott gibt es nicht. Nun, wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe, dann gebe ich von Herzen gerne zu, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe, was vor sich geht. Ich kann dem Techniker sagen, mein Kilometerstand sagt mir, dass dann mal wieder ein Ölwechsel gemacht werden soll. Dann gebe ich ihm den Schlüssel und überlasse ihm den Rest und bin ganz glücklich in meiner Unwissenheit, weil ich weiß, er wird seinen Job schon machen. Alles, was ich machen muss, ist zu bezahlen und das Auto wieder abholen. Nun, bei den Athenern ist es aber anders. Sie sind unterm Strich genauso unwissend, haben keine Ahnung, was vor sich geht. Aber sie haben Lichter auf ihrem Armaturenbrett, die alle darauf hinzeigen, irgendwas ist nicht in Ordnung, ihr braucht Hilfe. Und Paulus sagt ihnen, ihr müsst dieser Unwissenheit nachgeben. Ihr dürft nicht einfach darin zufrieden sein. Es gibt keine Ignoranz, die geduldet werden kann. Ihr müsst weiter nachbohren. Und so sagt Paulus, diese Unwissenheit, diese Zeiten der Unwissenheit, in der ihr euch so lange bewegt habt, die müssen jetzt ein Ende haben. Und dann fragt man sich vielleicht, ja gut, was bedeutet das? Was bedeutet das, dass Gott hier Zeiten der Unwissenheit zugelassen hat? Und sich das jetzt ändert. Heißt das etwa, dass Gott sich verändert hat? Heißt das, dass Gott vorher gnädiger war, nachlässiger war, als er es jetzt wäre? Heißt das, dass Gottes Verständnis von Sünde sich verändert hat? Was Paulus hier deutlich macht, ist, dass wir hier eine neue Ära in der Heilszeit erleben. Sünde ist zu jedem Zeitpunkt Sünde gewesen. Gottes Gesetz wurde ein für alle Mal etabliert und daran wurde nicht gerückelt. Daran wurde nichts verändert. Aber was sich verändert hat mit dem Kommen Jesu Christi, ist, dass eine neue Ära der Offenbarung kam. Dass Christus sich der Welt gezeigt hat. Dass er in einer Art und Weise aufgetreten ist, die jegliche Ignoranz und Unwissen nicht mehr, dass es dafür keine Entschuldigung gab. Und dementsprechend hat Gott langmütig gewartet, indem er nicht jeden sofort gerichtet hat. Das wäre nämlich der Gegensatz gewesen. Wenn Gott diese Zeiten der Unwissenheit nicht übersehen hätte, dann wäre er schon frühzeitig ständig eingetreten und hätte gerichtet, wie er es bei Sodom und Gomorra getan hat, wie er es bei anderen getan hat, sofort einzugreifen. Doch nun, sagt Paulus, die Zeit dieses Wartens, die Zeit dieser Unwissenheit ist jetzt vorbei. Jetzt gibt es eine Offenbarung, die offensichtlich ist, die jedem vor Augen ist und die jeden in die gleiche Verantwortung vor Gott stellt. Denn mit mehr Wissen kommt auch mehr Verantwortung. Mit mehr Wissen kommt auch mehr Verantwortung. Jesus sagt das selber in Lukas 12 beispielsweise. In Lukas 12, da macht er einen Punkt in Vers 48, wo er sagt, jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Also wenn du viel Wissen zur Verfügung hast, dann wird dir auch viel Verantwortung zugetragen. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Und das macht Paulus hier deutlich. Die Zeit dieser Unwissenheit ist vorbei. Jetzt ist es der Welt offenbart und jetzt muss jeder da nachbohren und reagieren. Nun, ein Kind muss gewisse Dinge noch lernen. Ein Kind hat nicht so viel Wissen wie ein Erwachsener und dementsprechend ist die Verantwortung, die wir einem Kind auferlegen, nicht so groß wie die Verantwortung, die wir einem Erwachsenen auferlegen. Das ist völlig natürlich. Und genauso ist es auch im Verhältnis zur Sünde. Die Sünde ist immer gleich. Aber ein Erwachsener, der die Details und Hintergründe eines Vorgehens besser versteht, von ihm verlangt man, dass er verantwortlicher damit umgeht, als von einem Kind, der das nicht weiß. Nun, nachdem er die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, lesen wir weiter in Vers 30, dass jetzt die neue Ära angefangen hat damit, dass er jetzt den Menschen gebietet, dass sie alle überall Buße tun sollen. Das heißt, Gott macht jetzt ganz bewusst allen Menschen, ausnahmslos jeglichen Arten von Menschen, bewusst und kund, dass sie Buße tun sollen. Bis vorher zu diesem Punkt hat Gott punktuell durch Propheten besonders zu seinem Volk gesprochen und auch zu einzelnen anderen Völkern. Aber jetzt erscheint der Ruf über die ganze Welt an alle Menschen gleich, tut Buße. Denn jetzt haben wir den Heiligen Geist in der Welt, der die Welt überführt. Wir haben die Gemeinde in der Welt, die Christus repräsentiert, die ihn verkündigt. Wir haben auch keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Heiden. Jetzt ist das Werk Gottes für alle gleich zur Schau gestellt worden und jeder muss genau gleich reagieren, nämlich mit dieser Reaktion Buße zu tun. Es ist im Moment so, dass wie ein König seine Herolde, seine Botschafter durch sein ganzes Reich verschickt hat, damit die Botschaft an alle Ecken seines Reiches kam. Genauso hat Christus seine Apostel und daraufhin alle Christen mit dem Missionsbefehl ausgestattet, damit es bis an die Enden der Erde reichen würde, dass jeder hört, tut Buße. Und so ist hier die Botschaft, die Paulus diesen Athenern zu sagen hat, nicht zuerst komm, wie du bist. Die Botschaft, die er an die Athener hat, ist nicht zuerst die, Gott hat dich lieb, ganz egal, was passiert ist. sondern die Botschaft an eine verlorene Welt ist die, es gibt einen Gott, der die Macht hat, der Herr ist und du musst dich ihm unterordnen, deshalb kehre um. Was Gott sieht, sind Menschen, die auf ihr Wegen unterwegs sind, die schnurstracks ins Verderben laufen, die alles Mögliche anbeten, was ihnen in den Weg kommt und die alles tun, was ihnen in ihren Augen recht erscheint, die sich wie sturköpfige Esel selbst ihren Weg bereitet haben und solchen Menschen müssen wir zurufen, kehrt um. Genau das sehen wir in Berlin, eine Stadt der Unmoral, der Verwirrung, der Berauschung, Verwahrlosung und auch des Götzendienstes. Diese Stadt muss nicht zuerst hören, Gott liebt dich. Nach dem Motto, es gibt noch einen anderen Liebhaber, der in eine offene Beziehung eintreten möchte. Nach dem Motto, es gibt noch eine weitere Pille, die dich beruhigen will. Sondern die Stadt muss erkennen, es gibt nur einen Gott. Und dieser eine Gott verlangt eine Reaktion. Tu Buße. Und wenn wir viel von Buße reden, dann müssen wir Buße auch richtig definieren. Im Deutschen ist es für uns vielleicht im ersten Moment, denkt man an Bußgeld, diesen schönen Strafzettel, den man bekommt, wenn man falsch geparkt hat. Oder manch einer denkt zuerst an einen Beichtstuhl oder Büßen in dem Sinne. Doch das ist nicht damit gemeint, was die Bibel mit Buße ausdrückt. Im biblischen Sinne ist Buße ein Sinneswandel, eine Umkehr, ein Richtungswechsel. Im Alten Testament, das Wort, das dafür benutzt wurde, beispielsweise, es ist das gleiche Wort, das Naomi, der Orpa und der Ruth gesagt hat, als sie zusammen mit ihr nach Israel gehen wollte. Und Naomi diesen zwei Schwiegertöchtern sagt, kehrt um in euer Land, kehrt um. Dieses Wort umkehren ist genau das gleiche Wort, das Gott dem Volk zuruft, wenn sie Buße tun sollen. Und genau das gleiche Wort, das im Griechischen später benutzt wird, um Buße zu beschreiben. Eine Umkehr vom falschen zum richtigen Weg. Eine 360-Grad-Wendung, Richtungswechsel, Sinneswandel, das ist mit Buße gemeint. Und so hat Buße weitere Merkmale, wo ihr sie ran erkennen könnt, die ich euch mal kurz erklären möchte. Das erste ist, dass die Buße eine Hinkehr zu Gott ist. Buße ist eine Hinkehr zu Gott. Sie hat immer zwei Elemente. Eine Abkehr vom Bösen und eine Hinkehr zu Gott. Und es ist genau hier der Punkt, wo ganz viele hadern. Denn manch einer bleibt dabei stehen, dass er sich schlecht fühlt über seine Sünde. Der erkennt, ich habe gesündigt. Der erkennt vielleicht auch, ich falle immer wieder und ich komme aus diesem Loch nicht raus. Und ein oder andere ruft mich auch an und sagt, ich möchte das nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Was sie dann wollen, ist eher ein Zuspruch. Gott liebt dich, ist alles in Ordnung. Gott wird dir vergeben, es wird schon alles gut. Aber was sie hören müssen, ist, jetzt geh weiter. Das Schlechtfühlen über die Sünde ist richtig, ist ein Anfang. Aber jetzt geh davon weiter, kehr dich von der Sünde ab, hin zu Gott. Das ist das, was die Bibel uns immer wieder vor Augen führt. Und Thomas Watson musste deshalb so treffend schreiben. Er sagte, viele sind jetzt in der Hölle, die sich vorgenommen haben, Buße zu tun. Die fühlen sich schon mal ganz schlecht über die Sünde. Die haben erkannt, dass die Sünde falsch ist, aber die machen nicht den effektiven Schritt. Es ist so, als ob dein Navigationstier sagt, jetzt dreh um und du aber sagst, naja, ich nehme einfach den anderen Weg, statt umzudrehen. So wird Buße oft falsch verstanden und es ist leider auch manch ein Christ, der nach seiner Bekehrung trostlos und gefangen ist in diesem Schuldgefühl, weil er nicht versteht, ich muss mich von der Sünde absagen hin zu Gott. Das ist ein erstes Merkmal der Buße. Wegkehr von der Sünde, Hinkehr zu Gott. Als zweitens ist die Buße individuell. Individuell, das klingt jetzt vielleicht sehr modern und komisch, aber ich erkläre es euch. Wir haben hier in Athen eine Bevölkerung, die besonders durch den Götzendienst geprägt ist. die besonders dadurch geprägt ist, alles Mögliche anzubeten und auch sicher zu sein, dass sie ja keinen Gott verpasst haben. Götzendienst war ihr Merkmal. Wenn ein Athener zum Glauben kam, dann musste er besonders diese Entscheidung treffen, diesen Götzen abzusagen und sich hin zum lebendigen Gott zu wenden. Wir sehen ein anderes Beispiel in der Apostelgeschichte später, die Epheser, eine Stadt, die von Zauberei geprägt war. Und die Buße der Epheser hat sich dadurch gezeigt, dass sie mit ihren Zauberbüchern kamen und sie verbrannt haben. Es war eine bewusste Abkehr von dieser spezifischen Sünde, die sie so lange geprägt hat. Dann haben wir Titus, der unter den Kretern dient, die bekannt sind dafür, dass sie faul sind. Und die mussten lernen, weg von ihrer Faulheit sich zu wenden, hin zu einem Gott, der ihnen die Chance gibt und die Möglichkeiten gibt, fleißig zu sein. Als Zachäus Jesus begegnet, steht ihm vor Augen, was er getan hat, nämlich, dass er Menschen immer wieder bestohlen hat. Und sein erster Schritt in der Buße ist der zu sagen, ich werde all das zurückzahlen und sogar viel mehr zurückzahlen, als ich gestohlen habe, damit ich damit deutlich mache, dass ich nicht mehr mir selbst, sondern Gott diene. Und so wird sich jeder Gläubige in seiner Buße bewusst von seiner individuellen Sünde, die ihn geprägt hat, abkehren hin zu dem, was Gott von ihm möchte. Nun, das Ziel der Umkehr ist das gleiche. Aber der Weg des Einzelnen kann unterschiedlich aussehen. Wenn wir wieder den Vergleich eines Königs nehmen, von dem wir annehmen, er hat einen Palast im Tal am Rande einer Stadt, und er wird nun all seine Untergebenen zu sich rufen, damit sie sich bei ihm im Thronsaal einfinden. Nun, der eine Diener sitzt in den Bergen oben. Der wird erstmal Hacke und Seile nehmen, um runterzukommen. Der eine Diener ist auf dem Meer, auf einem Boot unterwegs. Er wird mit diesem Boot erstmal in den Hafen hineinfahren, um zu dem Palast zu kommen. Der andere ist mit Ochsen und Pflug auf dem Feld. Er wird sich erstmal durch die Furchen seines Feldes durcharbeiten müssen, um zum König zu kommen. Und genauso ist es auch mit der Buße, dass jeder Einzelne das gleiche Ziel hat und auch am Ende den gleichen Weg betritt, aber die individuelle Abkehr der Sünde ganz deutlich macht, dass er sein persönliches sündiges Leben hinter sich lässt und sich bewusst davon wendet. Und so ist es heute, wenn einer ein Leben hatte, das geprägt war von Unzucht, dann wird er in seiner Buße bewusste Schritte weg von der Unzucht hin zur Reinheit vornehmen müssen. Wenn jemand vor der Bekehrung bekannt war zu lügen und zu betrügen, muss er in seiner Buße sich davon bewusst abwenden. Und wenn jemand vor der Bekehrung gewalttätig oder auch jähzornig war, dann wird er mit der Kraft Gottes alles tun, um in seiner Buße zu Sanftmut und Geduld heranzuwachsen. Das ist Buße. Und wenn Sie so stattfindet, dann gibt es ein drittes Merkmal, das auch oft gerne von Christen ausgeklammert und vergessen wird, nämlich, dass die Buße beständig ist. Die Buße ist beständig. 1. Johannes 1, Vers 8 bis 9 schreibt Johannes, der Apostel, an Christen, wohlverständlich Christen, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und Vers 9, die bekannte Stelle, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Selbst nach der Bekehrung, selbst nachdem du Christus angehörst, wirst du immer wieder feststellen, dass du noch nicht ohne Sünde bist. Wie Johannes das sagt. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und je mehr du nun im Glauben wächst und mit Christus vorangehst, desto mehr wird dir deine Sünde bewusst werden. Sünden, von denen du vorher vielleicht nichts wusstest. Und wenn jetzt deine grundsätzliche Himmelsrichtung auch stimmt und du mit Christus unterwegs bist, so wirst du jetzt immer wieder darin arbeiten, diesen alten Menschen, den du noch mit dir herumträgst, abzulegen und den neuen anzulegen. Und immer wieder Buße zu tun von Sünden, von Gewohnheiten, die dich prägen, die dich weg von Christus gebracht haben. Und so sagte ein Kirchenvater, ich wurde geboren, um Buße zu tun. Das Bußetun hat kein Ende, bis wir einst bei ihm in Ewigkeit sind. Solange wir auf dieser Erde wandeln, streben wir danach, uns von der Sünde weg zu Gott zu kehren, sündige Gewohnheiten durch richtige Gewohnheiten zu ersetzen. Und unterm Strich ist das die Heiligung, die Gott dann in uns wirkt. Das ist Buße. Paulus legt jetzt aber in Apostelgeschichte 17 noch genauer dar, warum diese Buße notwendig ist. Und so erklärt er jetzt den zweiten Grund für die Buße. Zweitens, weil Gott dich richten wird. Paulus sagt, es gibt kein Na und zu dieser Frage. Es gibt kein Na und. Warum sollte Gott wohl nach Buße fordern, sondern es gibt eine ganz klare Antwort in Vers 31, weil er einen Tag festgesetzt hat. Paulus hat also gesagt, jetzt ist die Zeit der Unwissenheit vorbei, jetzt ist die Zeit der Buße, wo jeder einzelne Buße tun wird und diese Zeit Buße tun soll und diese Zeit der Möglichkeit zur Buße wird einmal ein Ende haben, ein jähes Ende, an einem Tag, den Gott festgesetzt hat, wo es nicht länger möglich ist, Buße zu tun und an dem es nicht länger möglich ist, sein Leben auch unberührt in irgendeiner Weise zu leben. Es kommt ein Tag, und so legt er es weiter aus in Vers 31, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit. Hier ist die Munition des Skeptikers förmlich entschärft. An dieser Frage darf es kein Na und mehr geben, sondern es steht deutlich vor Augen, es kommt ein Tag, an dem Gott der Himmel und die Erde geschaffen hat und er selbst immer noch der Herr ist und er thront über allem. Er wird selbst Gericht halten. Er wird selbst zum Gericht antreten. Und da spielt es keine Rolle mehr, ob du ein moralischer, guter Bürger warst, der dich in den Gesetzen des Landes untergeordnet hat. Hier gibt es einen Zeitpunkt, an dem all die irdischen Errungenschaften, die du dir erarbeitet hast, überhaupt keine Rolle mehr spielen. Hier gibt es einen Zeitpunkt, wo du alleine vor Gott stehen musst und dich verantworten musst und dich fragen musst, bin ich in seinen Augen gerecht? Es ist dieses Gericht, das jeden erwartet. Und hier geht es nicht um Fairness. Hier geht es nicht um, ach, die Lebensumstände, sondern es geht um richtig und falsch. Es geht um das, es gibt keine mindernden Umstände, sondern den Standard, den Gott angelegt hat, den wird er dann auch verfolgen. Nun, Gott hasst ungleiche Waage. Er hasst das Ansehen der Person. Er hält fest an seiner Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit, die hat er in Christus zur Schau gestellt. Die hat er auch im Evangelium verkündigt. Seine Gerechtigkeit kann menschlich gesehen nicht erreicht werden. Sie kann auch nicht erkauft werden. Sie ist nur im Glauben an Jesus Christus, der diese Gerechtigkeit für uns wirkt, zu finden. Und so ist Gottes Rechtssystem völlig anders als das von menschlichen. Und Gott selbst stellt sogar den Anwalt für dich. Den Anwalt, der für deine Sünde bezahlt, wenn du an ihn glaubst. Und so weist Paulus sie darauf hin, dieser Gott, der über allem steht, er wird Gericht halten. Und dieses Gericht ist klar. Dieses Gericht ist unausweichlich für jeden einzelnen von euch. Aber dieses Gericht ist doch voller Gnade. Und so zeigt er dann in Vers 31 weiter, dieses Gericht wird gehalten durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Wer ist dieser Mann? Dieser Mann ist der Mensch Jesus Christus, der Gott, der Mensch wurde, der Mann, der gesandt wurde, um als Retter und als Richter zu wirken. Jesus sagt selber von sich in Johannes 5, Vers 26 bis 27, denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohnes ist. Der Vater hat dem Sohn die Vollmacht gegeben, selbst zu richten. Und es ist dieser Sohn, der nicht nur den Spiegel des Gesetzes vor deine Nase knallen muss, sondern der dir gleichzeitig das große Angebot seiner Gnade machen kann. Ich habe für dich bezahlt. Glaube mir, kehre um. In Athen hatte Paulus hier mit Philosophen zu tun, mit Skeptikern, die sich nicht leicht abwimmeln lassen und die jetzt vielleicht immer noch fragen, wie weiß ich denn, dass das alles stimmt? Wie weiß ich denn, dass das stimmt, dass ich wirklich umkehren muss zu diesem Gott und dass ich wirklich in ein Gericht komme? Und so führt Paulus nun den dritten Grund für die Umkehr an. Drittens, weil Gott sich bewiesen hat. Am Ende von Vers 31 heißt es, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Hier ist dieses historische Ereignis, an dem er die ganze Botschaft festmacht. Du musst umkehren, weil Christus auferstanden ist. Daran gibt es nichts zu rütteln. Die Tatsache, dass er nicht nur gestorben ist, sondern auferstanden ist, ist Kernstück unseres Glaubens. Es ist ein historisches Ereignis, an dem wir festhalten, was wir sagen, es ist wahr und wo wir wissen, es ist wahr. Und mit diesem Ereignis hat Gott sein ganzes Wirken, seine ganze Autorität unter Beweis gestellt. Und er hat deutlich gemacht, dass die Umkehr zu ihm keine Option ist, sondern eine Notwendigkeit. Denn mit diesem Ereignis der Auferstehung Jesu muss sich jeder befassen und sich jeder abfinden und auseinandersetzen, wenn er sich mit Gott beschäftigt. Und so erklärt Paulus den Korinthern in 1. Korinther 15, wo man plötzlich anfing in Korinth genau an dieser Auferstehung zu rütteln und sagen, ach, ob das wirklich alles so stimmt, wo Paulus ihnen vor Augen hält, wenn Christus nicht auferweckt ist, 1. Korinther 15, Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Versteht ihr? Die ganze Lehre von Paulus, die ganze Predigt wäre völlig sinnlos, wenn er nicht diesen Punkt hinzufügen könnte. Gott hat sich bewiesen dadurch, dass er Christus auferweckt hat. Wäre er nicht auferstanden, gäbe es auch keine Erlösung. Denn wäre sein Tod für nichts Gutes weiter zu haben, dann wäre Jesus höchstens eine liebe Person gewesen, die man jetzt tolerieren oder verwerfen kann, ohne weitere Konsequenzen. Aber die Tatsache, dass er aufgeweckt wurde, bringt die ganze Fragen auf und macht deutlich, du musst umkehren. Daran gibt es daran kannst du nicht vorbeikommen. Also der Ruf zur Buße, den wir einer gefallenen Welt aufrufen, der Ruf zur Buße, den ich jedem von euch hier zurufe, der das noch nicht getan hat, knüpft sich daran fest, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Es ist kein Märchen, das wir erzählen. Es ist auch nicht einfach nur ein Glaube, wie man heute im deutschen Glaube verwendet, ich glaube, es wird ganz schönes Wetter, sondern ein Glaube, der Wissen ist, der eine Überzeugung ist von Tatsachen, die tatsächlich stattgefunden haben. Und Jesus hat deutlich gemacht, dass er sich nicht ausbremsen lässt. Du und ich können unseren Tod nicht vermeiden. Wenn Gott uns nicht vorher schon holt, wird uns der Tod ereilen. Und Christus schaut dem Tod im Gesicht und besiegt ihn, um unsere Erlösung zu erwirken. Mit seiner Auferstehung hat er gezeigt, dass nichts, was wir nicht vermeiden können, ihm nicht in den Weg steht. Er wird seinen Plan durchbringen. Seine Erlösung geht über unser irdisches Leben hinaus und seine Erlösung ist sicher. Deshalb der Beweis hier, er ist auferstanden und deshalb musst du umkehren. Und darin liegt unsere Hoffnung als Christen und darin liegt unser Beweis für die Umkehr, wenn wir der Stadt zurufen und jedem Ungläubigen, kehre um, denn Jesus ist auferstanden. Johannes 5, Vers 28 sagt Jesus, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Es kommt die Stunde, wo jeder Einzelne die Stimme Jesu hören wird. Vers 29, und er wird hervorkommen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, zur Auferstehung des ewigen Lebens mit Christus. Die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Sie werden sich vor dem Gericht verantworten müssen und sie werden nicht bestehen und die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Wenn Jesus auferstanden ist, wenn er tatsächlich auferstanden ist, dann wird er auch in der Lage sein, jeden anderen auferstehen zu lassen, der bis jetzt gestorben ist, damit er gerichtet werden wird. Und deshalb der Aufruf, tu jetzt Buße. Nachdem Paulus das alles entfaltet hat, bekommt er eine unmittelbare Reaktion. Wir lesen das in Vers 32. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Entschuldigung. Wollte nur gucken, ob ihr zuhört. Die Haltung der Athener war die, was, Tote auferstehen? Das ist völliger Quatsch. Das war die Überzeugung der Athener, das war ihre philosophische Prägung, die festgelegt wurde, wenn du mal stirbst, dann gibt's kein Leben, dann ist einfach Punkt, Schluss, Ende, da kann nichts mehr passieren. Das hatten die Lehrer explizit gelehrt und so hat sich das in der Tradition der Athener weiter verankert. Und als Paulus nun das Gegenteil behauptet, prallt es förmlich gegen ihre bisherigen Verständnisse und sie wenden sich davon ab und sie fangen an zu spotten. Wer tot ist, ist tot. Mehr gibt es nicht. Und wir sehen die Parallele zu unserer Welt um uns herum heute. Das ist es, was man sich selber einreden will. Man will sich einreden, ich sterbe halt und dann ist vorbei. Mein Körper zerfällt und dementsprechend bleibt auch nichts anderes von mir übrig. Purer Nihilismus. Alles vergeht einfach, wie eine Blume, die verwelkt und man am Ende nichts mehr davon findet. So muss wohl auch der Mensch zerfallen. Ohne Hoffnung auf irgendeine Ewigkeit. Und die Auferstehung Christi stellt diese Ansicht auf den Prüfstand. Und sie ist genau deshalb eine so schwer angefochtene Tatsache, die nicht nur die Athener hier verwerfen, sondern dann später auch die Bibelkritik seit Jahrhunderten versucht hat, auf jegliche Art und Weise zu widerlegen. Und Paulus aber daran festhalten und sagen muss, darauf kommt es an. Ihr nehmt es nicht an und deshalb entferne ich mich jetzt von euch. Nun, wer aber dieser Argumentation Christi und auch von Paulus gefolgt ist, wer den Spuren der Geschichte folgt und nachvollzieht, dass Christus tatsächlich auferstanden ist, der wird auch die Konsequenz für sein Leben treffen müssen, nämlich die umzukehren und sich ihm unterzuordnen. Und wir sehen selbst in moderner Geschichte, dass genau das immer wieder stattfindet, dass Leute, die realisieren, wenn das Christentum wahr ist, dann muss ich mich mit der Auferstehung beschäftigen und wenn sie dann realisieren, dass das wahr ist, tatsächlich zum Glauben kommen. Ein Beispiel davon ist Josh McDowell, der ein Skeptiker war und über diese Wahrheit stolperte und sagte, ich konnte damit nicht zur Ruhe kommen. Und alles, was er gelesen hat, alles, was er untersucht hat und alles, wie er sich damit beschäftigt hat, musste ihn am Ende zu dem Schluss bringen, es ist wahr. Und er wurde ein gläubiger Christ. Und genau diesem Pfad folgen hier auch einige in Athen, obwohl die Umgebung sehr dem entgegengesetzt ist. Und wir lesen in Vers 31, einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysius war, der Areopagit, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Manche Ausleger sagen, dass der Ausflug von Paulus nach Athen missglückt ist. Oder sie sagen sogar, er hätte gar nicht in Athen anhalten sollen, das war ein Fehler. Aber dieser Vers alleine, Vers 34, sagt, dass die Mission von Paulus nicht ohne Erfolg war. Und wir dürfen später davon ausgehen, dass tatsächlich eine Gemeinde entstanden ist, selbst in dieser so verdorbenen Stadt. Wir lesen hier von einigen, die zum Glauben kamen, und es geht um jede einzelne Seele, die umkehrt zu Gott, die er liebt und mit der er weiter vorangeht. Und die für uns heißt, die Mission hatte einen Erfolg. Und so kam das Evangelium selbst in diese verdorbene, gottlose Stadt. Nun, wir haben gesehen, die Startlinie ist für jeden Menschen klar. Die Spuren sind auch vorgegeben. Die Bibel macht ganz deutlich, es gibt nur einen Weg in Jesus Christus, durch ihn, durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und das Ziel ist die Ewigkeit bei ihm. Und da gibt es nur einen Weg, da gibt es nur einen Bahn und daran gibt es nichts zu rütteln. Und das müssen wir einer Welt vor Augen halten, die davon nichts hören will. Die verstehen muss, es gibt keinen Jesus, den du in deinen Eintopf mit reinschmeißen kannst. Es gibt nur einen Jesus, der dein alles will, aber der dir dann auch alles gibt. Deshalb kehre um. Denn Gott ist ein Schiedsrichter, der selbst die Spielregeln etabliert hat, der selber beurteilen wird und der sich in Gnade gerne dir zuwendet, wenn du ihm glaubst und wenn du umkehrst. Und deshalb der Zuruf, kehre um. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der nicht einfach undeutlich nuschelt, dass wir nicht wüssten, was du von uns willst, sondern dass du in deinem Wort so deutlich und so klar sprichst und so deutlich vor Augen führt, dass es nur dich alleine als Gott gibt. Herr, und dass du alleine es wert bist, dass wir unser Leben für dich aufgeben. Dass du es alleine wert bist, dass wir jeglichen Götzen absagen und jeglichen Wertschätzung auf dich alleine richten, Herr. Und Herr, wir bitten dich, dass wir als Christen Vorbilder dessen sind. Dass wir vorangehen, selbst in einer Welt, die davon nichts hören will und gefestigt ist in dieser Botschaft. Herr, dass aber diese Botschaft auch deutlich durch uns verkündigt wird. Dass wir nicht anfangen, eine Religion zu schaffen, die es nicht gibt, in der du irgendwo deinen Platz haben solltest, sondern dass wir diesen lebendigen, einzigen Glauben in Klarheit an den Mann bringen, damit du verherrlicht wirst und dass Menschen zu dir finden. Amen.